die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute folgt Teil 2 unseres Gesprächs mit Dr. Kerstin Westphalen, der Initiatorin des Frauennetzwerks Radiologinnen at DRG, und mit Professor Johannes Wessling, dem diesjährigen Präsidenten des Deutschen Röntgenkongresses. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann kann ich dir nur ans Herz legen, das nachzuholen. Geh einfach in die Podcast-Bibliothek und dort findest du die Episode 32 von vor 2 Wochen. Lass uns jetzt direkt reinstarten in Teil 2 unserer Episode zum Thema Frauen in der Radiologie. Viel Spaß! Ja, die Frage geht jetzt an euch beide. Also machen wir mal den Shift jetzt so ein bisschen vom Mentoring-Programm von der Fachgesellschaft hin in unseren Berufsalltag. Du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, Johannes, dass unsere Arbeitswelt sich ja auch verändert. Mich würde interessieren, ob diese Veränderungen, die wir jetzt auf Fachgesellschaftsebene sehen und über die wir gerade gesprochen haben, für euch auch schon im klinischen Alltag oder ganz allgemein im Arbeitsalltag sichtbar werden, was die Frauenquote oder die Frauen angeht.
Kerstin, willst du zuerst?
Ja, ich schweige, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ich war immer umgetrieben, weil ich mich nicht damit abfinden wollte, nicht gehört zu werden. Nicht ernst genommen zu werden und zwar immer viel arbeiten durfte, aber nicht mitentscheiden durfte. Das hat mich immer wieder weiter vorangetrieben. Und ich muss sagen, ich bin auch immer noch nicht an mein Ende angekommen.
Also kommt man da jemals an, frage ich
mich. Ja, das weiß ich nicht. Das frage ich mich auch wirklich, weil letztendlich natürlich jetzt mal auf mein Krankenhaus betrachtet, sind wir mittlerweile 4 Chefärztinnen von rund 12 Chefärzten. Aber richtig mitbestimmen, ja, das ist schwierig. Mhm. Es bleibt schwierig und ich beobachte das auch in anderen Kliniken, Fachkliniken in meinem Krankenhaus, dass die auf Assistenzarztebene sind das vorwiegend Frauen. Die haben auch mittlerweile die Kolleginnen Probleme, Männer in den Bewerbungen durchzukriegen, weil die Frauen einfach besser sind. Ich muss es leider so sagen. Aber auf Oberarztebene sind es doch noch die Männer sehr prominent. Auch wenn dann schon Frauen vertreten sind, sind sie dann aber nicht die Entscheidungsträger in ihrer Riege der OberärztInnen. Also das empfinde ich nach wie vor so. Und auch da jetzt, sage ich mal, mit kaufmännischen Leitern oder Geschäftsführern ist es meiner Meinung nach oft, ich will es mal sagen, ein Missverständnis in der Kommunikation. Also die verstehen oft nicht, was ich eigentlich sagen will, und ich verstehe nicht, warum sie jetzt so reagieren. Und das sind eben so alte Muster, die wir, glaube ich, innerhalb der Deutschen Röntgengesellschaft schon mehr überwunden haben.
Also in Teilen muss ich dir widersprechen, Kerstin.
Du widersprichst mir den ganzen Tag. Du darfst es gerne.
Ja, du hast eine realistische vielleicht, aber hier und da bisweilen eine etwas so pessimistische Sichtweise auf die Dinge. Wenn ich jetzt selber hier bei mir beispielsweise in die Klinik gucke, ich überblicke jetzt hier an diesem Standort so knapp über 10 Jahre, dann war das am Anfang genauso, wie du geschildert hast, eigentlich relativ starre, bekannte Muster vollstellen in der Regel, Teilzeitstellen eher die absolute Ausnahme, meistens tatsächlich eher Frauen mit den üblichen Hintergründen, Familiengründung und so weiter. Man kann diesen Zustand natürlich einfrieren und weiterhin beklagen, man muss aber irgendwann auch mal seinen Frieden damit schließen. Jetzt wieder das Stichwort der großen Familienpolitik. Es ist nun mal so, wie es ist. Es ist auch so, dass Männer nun mal ihre Elternzeit nehmen. Das mag man beklagen und das Rad wieder rückwärts drehen müssen wollen. Das wird aber nicht passieren. Es wird eher davon auszugehen sein, dass das möglicherweise zunimmt, die ersten 3 Monate und irgendwann später nochmal 3 Monate oder vielleicht auch 6 Monate. Also habe ich versucht, eigentlich meinen Frieden damit zu schließen und in dieser Heterogenität und Unterschiedlichkeit möglicherweise auch Vorteile zu sehen und die Stellen und die Themengebiete in einer Abteilung vielleicht auch entsprechend anzupassen. Vielleicht kommt uns die Subspezialisierung, die wir allerorts ja auch feststellen, auch entgegen, weil wir viel mehr Chancen haben, Teilbereiche, Organbereiche unter Teilleitung zu stellen. Das ist dann nicht immer das streng hierarchische Muster, das ist die leitende Oberärztin oder Oberarzt, der Chefarzt. Es gibt auch gute Teilbereiche, die unter Leitung gestellt werden können, wo sich Personen und Menschen wirklich verwirklichen können. Die Ansprüche sind ja auch völlig unterschiedlich. Und das sollte man eigentlich zunehmend nützen. Ich mache es jetzt mal konkret. Kerstin, in unserem Fall ist die leitende Oberärztin bei mir eine Frau. Die ist tatsächlich in Vollzeitstelle. Aber die Leitung in der Neuroradiologie ist auch eine Frau. Die ist in einer Teilzeitstelle, 80%, und muss auch pünktlich nach Hause, weil sie ihr Kind alleine betreut. Um 16 Uhr. Da kann ich mich jetzt 100-mal drüber aufregen, das ist aber so vereinbart und ich halte mich auch strikt daran. Und das Team muss das mittragen, denn jeder nimmt für sich zu verschiedenen Stufen und die verändern sich ja auch über die Jahre. Man ist mal junger Familienvater und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Dinge verändern sich und über die Generationen in einer Abteilung müssen Dinge mitgetragen werden als Team, damit Möglichkeiten geschaffen werden zur Leistungsentfaltung. Und es betrifft vor allen Dingen jetzt bei den genannten Personen, Frauen, die leistungsstark sind, leistungsfähig sind und auch Führungsfähigkeiten haben und die man an diesen Stellen auch fördern kann und auch entgegenkommen muss. Das ist dann auch, sagen wir mal, wiederum unsere Aufgabe als Leitungsposition. Lässt sich nicht an jeder Position umsetzen, aber es gibt, glaube ich, sagen zu können, immer mehr Nischen, das zu realisieren und die sollte man nützen. Es gibt auch Flexibilität im System, Teilzeitstellen, es gibt auch mal Elternzeiten wieder zwischendurch, wo man neue Stellen besetzen kann. Ich habe mittlerweile, das sind ja nicht Dinge, die man nicht nachbesetzen kann, habe das auch als Plus erlebt, Dinge wieder möglich zu machen für den Nachwuchsbereich. Also es ist nicht alles nur quasi Schwarzmalerei, da steckt auch viel Power hinter.
Das ist aber letztlich also eine Kulturfrage auch, ne? Also es ist ganz viel, wie wird diese Kultur wirklich gelebt? Und der Fisch stinkt halt leider auch immer so ein bisschen vom Kopf her. Wird den Frauen überhaupt dieser Raum eröffnet? Trägt das Team das mit? Und das tut es nur, wenn das genauso gewollt und gelebt ist, wenn die Kultur entsprechend passt. Und dann kann das regional sehr gut funktionieren oder halt auch gar nicht funktionieren.
Wir müssen uns aber darüber austauschen. Kerstin hat das Kafrat-Forum erwähnt, wo Chefärzte sich auch über diese Themen austauschen. Kerstin, du sagst ja auch viel dazu und hast auch deine Erlebnisberichte dazu ja auch in Interviewform nochmal dargestellt. Das ist extrem wichtig, diese Form des Austausches. Wie machen das andere Kollegen? Konkrete Beispiele. Umso konkreter, umso besser. Und das heißt voneinander lernen und es wachsen immer neue, junge Generationen von Leitungspersonen und Persönlichkeiten heran, die das dann möglicherweise viel selbstverständlicher leben als noch meine Generation.
Vor allen Dingen braucht es auch Zeit. Also man muss sich auch selber Zeit geben dafür. Ne? Also ich bin jetzt seit 13 Jahren Chefärztin. Ich habe gedacht, naja, kein Problem, ich fördere jetzt hier Frauen. Was soll jetzt hier noch schief gehen? Und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe die jungen Frauen, die motiviert, die gut waren, talentiert werden, die habe ich entweder in die Praxis verloren oder in die Elternzeit und in die Kinderbetreuung. Und dann musste ich Oberarztstellen besetzen. Es waren auf einmal nur noch Männer um mich herum. Ja, ich musste erst diese Zeit in die Frauen investieren und warten darauf, dass sie dann eben nach abgeschlossener Familienplanung zurückkehren, auch von mir aus verkürzt. Aber man ihnen dann die Möglichkeit gibt, dass alle Türen in der Abteilung wieder offen sind. Also dass man eben nicht sagt, ja, du machst jetzt nur noch Mammographie, was ja auch immer so sehr beliebt ist unter unseren Kollegen, sondern dass man sagt, nein, natürlich machst du jetzt hier Intervention, natürlich machst du jetzt hier Angiografie. Und ich glaube, wenn man das konsequent über einen längeren Zeitraum macht, hat man dann auch ein Team, wo alle das dann auch tolerieren und oder mitgehen und dafür auch einstehen und sagen, ja, bei mir war es nicht anders. Ich habe auch meine Kinder hier bekommen und bin jetzt wieder zurück und die sind jetzt sage ich mal, Selbstversorger, die Kinder. Nein, nicht ganz, aber ne, da läuft es dann schon besser und dann kommen die Jungen nach und bekommen ihre Babys. Also das ist Zeit, die wir investieren müssen, aber das sind auch die dankbarsten und treuesten Mitarbeiter, die ich
Absolut.
Habe.
Absolut. Das ist auch die Statistik. Kerstin, vielen Dank, dass du das angesprochen hast, weil dieses Argument, Frauen werden schwanger und sind dann weg, das ist natürlich sehr kurzfristig gedacht, dass man deshalb keine Frauen einstellen sollte, sondern das Langfristige, was du gerade angesprochen hast, das ist extrem wichtig zu berücksichtigen und auch der Mehrgewinn des Teams und die Freude am Arbeiten, denn am Ende kann man auch genauso gut Mitarbeiter verlieren, Mitarbeiterinnen verlieren, wenn die Stimmung am Arbeitsplatz am Ende nicht gut ist.
Ja.
Wie schätzt ihr beiden denn insgesamt den Zustrom junger Frauen in der Radiologie ein und auch in die aktive Arbeit der DRG? Hat sich hieran durch Radiologinnen der DRG etwas verändert?
Also ich glaube, wir haben ja über die Diversity-Netzwerke, glaube ich, ja, das hat ja dazu geführt, dass wir die Präambel der DRG geändert haben und der Wille ganz klar zu Parität aller Diversitätsgruppen gegenüber klar geäußert ist. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt und das setzt sich natürlich dann auch in den Untergremien weiter fort. Und das hat sich auch gezeigt, dass wir über diese Netzwerke bei den letzten Gremienwahlen Frauen, also die Besetzung der AG-Vorstände ja roundabout 50-50 jetzt ist. Und das ist auch gut so. Und ich klar, und die Befürchtung, dass wir, sage ich mal, viel Erfahrung durch, also Erfahrung, Qualität durch ältere Kollegen verlieren, das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass da mal junge Leute sind, die sagen, ja, was kann ich jetzt hier tun und was kann ich lernen von dir? Das hat so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Das einzige Sorgenkind, mein einziges Sorgenkind ist noch die DGIR. Gut, jetzt ist die Interventionsradiologie auch sehr männerlastig nach wie vor, auch in der Mitgliederverteilung. Ja. Aber da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Da werden wir auch weiter dranbleiben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir nach außen hin auch als Frauen sichtbar sind in der DRG.
Genau dafür ist so ein Netzwerk natürlich super, ne?
Ja. Und auch mit Christiane Kuhl als Kongresspräsidentin, das war ja auch und als zukünftige DRG-Präsidentin, das ist ja auch ein starkes Zeichen nach außen hin. Ja, dass eine Frau sichtbar ist in der Fachgesellschaft.
Ja. Wenn wir schon beim Thema Parität sind, das ist ja eine auch gesellschaftliche Debatte, gar nicht nur in der Radiologie oder in der Medizin. Kennt ihr so Reaktionen? Also über die Reaktion in der DRG haben wir schon kurz gesprochen. So, wenn wir mal außerhalb gucken, in der Chefarztebene, Praxisleitungsebene, habt ihr da mal was gehört? Also was denken die Leute so drüber, was sie sich vielleicht auch gar nicht mehr trauen zu sagen, was ein gutes Zeichen wäre?
Ich würde jetzt mal sagen, ich höre genau das Negative an Kritik, was ich Männern gegenüber oder männlichen Kollegen gegenüber auch hören würde. Ich habe also noch nie von einem Kollegen oder vom Kollegen jetzt vor allen Dingen Kritik gehört, bezogen auf das Geschlecht. Ich glaube, das kann sich hinter vorgehaltener Hand und auch öffentlich schon gar nicht auch niemand mehr leisten. Und ich glaube jetzt einfach mal zu sagen, das sollte auch als überwunden angehören. Und wer da noch anachronistisch unterwegs ist, sagen wir mal, straft sich eigentlich selber. Und das sollte eigentlich auch nicht mehr Thema sein. Auf formaler Ebene, Vorstandsebene und ähnliches ist das natürlich überhaupt kein Thema, diese Art und Weise, ganz im Gegenteil. Kerstin, du hast ja die Erfolgszahlen eigentlich schon genannt, wie viele Vorstände jetzt paritätisch besetzt wurden. Insofern steht der weiteren Umsetzung eigentlich überhaupt nichts im Wege und unser Fach ist, Gott sei Dank, obwohl es ja immer als technisches Fach wahrgenommen wird, ein Fach, was Frauen durchaus auch zunehmend anzieht. Einmal, weil es einfach ein wunderbares Fach ist als Organfach mit vielen, vielen Facetten. Es ist aber auch ein Fach, was gewisse Planbarkeiten in sich birgt, nicht in allen Facetten, aber in Teilfacetten. Es ist ein Fach, was Möglichkeiten bietet, mobil zu arbeiten, Homeoffice zu arbeiten, ermöglicht Flexibilität, all die Faktoren, die im zukünftigen Arbeitsmarkt hochrelevant sind. Und ich glaube, so müssen wir uns auch als Fach präsentieren, ein Fach, was der Zukunft auf breiter Front zugewandt ist und insbesondere für Frauen ein sehr, sehr attraktives Fach darstellt.
Absolut.
Ja, vor allen Dingen müssen wir auch zeigen, dass wir einfach Spaß haben. So. Also ich nutze immer die Gelegenheit, ich bin ja nun auch mehr so ein emotionaler Typ, ich nutze die Möglichkeiten, wenn ich bei den Chirurgen zum Beispiel Demo mache und da sitzen die alle PJler, die natürlich nicht in die Radiologie gehen, dass ich da der Spaßkasper ist und sage, oh, passt mal auf, ich zeige euch jetzt hier mal, was wir gestern noch für eine tolle Intervention gemacht haben. Und am nächsten Tag gibt's was anderes. Und dann sage ich, boah, seht ihr das, wie vielfältig das ist? Das ist richtig cool. Und außerdem sind wir sowieso die coolsten im ganzen Krankenhaus.
Das kommt auch so an.
Aber genau das braucht's, ja.
Ja, genau.
Ich glaube, wir müssen vermitteln, wir sind offen. Bei uns kann man halt auch Beruf und Familie gut verbinden, so wie Johannes das ja eben auch schon gesagt hat, und dass wir dazu auch noch Spaß haben. Ich glaube, das ist das A und O. Und leider kommen wir, habe ich immer das Gefühl, wir kommen zu spät an die jungen KollegInnen ran. Wir müssten wahrscheinlich schon während des Studiums viel präsenter sein und genau das vermitteln, dass wir also nicht die, sage ich jetzt mal so, Salopillenzähler sind, sondern dass wir eben innovativ sind, dass wir mit KI hantieren, dass wir Teil der ganzen Entwicklung sind und trotzdem wertschätzend miteinander umgehen.
Absolut. Ja, und das gerade, weil wir echt ein hohes Risiko laufen, marginalisiert zu werden, ne? Also wenn ich mir so die Überarbeitung des NKLM angucke, wo, naja, die Radiologie ist halt so ein Querschnittsfach, gemeinsam mit anderen Fächern, die dann irgendwie plötzlich verschwindet, wo man denkt,
tauchen,
wo ist sie denn geblieben? Ja, können wir die mal bitte wieder rausholen aus dem Papierkorb? Beziehungsweise, wo andere Fachrichtungen sich das sozusagen das für sich vereinnahmt haben, weil sie das ja sowieso alles besser können als wir. Da muss man halt höllisch aufpassen, weil genau dieses Bild bei vielen Studierenden auch im Kopf schon ist oder entsteht, habe ich das Gefühl.
Ja, also, wir werden den Organbereichen immer nur zugeordnet, ne? Als kleiner Mitspieler. Richtig. Was sagt die Bilddiagnostik dazu? Aber die Themenbereiche, die Organe werden besetzt durch die großen Fächer, zumeist aus der Inneren, aus der Chirurgie. Ich will aber trotzdem noch ein Gegenbeispiel nennen, das weiß ich jetzt aus direkte Erfahrung, weil ich selber in den Kursen involviert bin. An der Uni Münster gibt es beispielsweise einen Thoraxkurs, also jetzt auch einen Abdomenkurs, der den ganzen Tag stattfindet, von 9 bis 16 Uhr, Radiologie quasi rund um die Uhr an 150 Monitoren, wo quasi praktisch Radiologie praktiziert wird. Das ist sicherlich jetzt, sagen wir mal, ein Einzelfall, will aber sagen und greift das auf, was hier im Raum stand. Wir müssen in der Lehre tatsächlich eine Präsenz zeigen, die auf unser Fach etwas gemünzt ist und, sagen wir mal, die Qualitäten unseres Faches nochmal im Besonderen herausstellt und nicht als Adjunkt von diesen vorgenannten großen Fächern, um wahrgenommen zu werden. Dieses Format findet statt zum Beispiel im dritten und im vierten klinischen Semester, also durchaus zu einem guten Zeitpunkt. Und das ist vielleicht ein Beispiel, wie das durchaus gelingen kann.
Ja. Vielleicht auch ein Beispiel hier noch von der Uniklinik Bonn. Da bin ich zum Beispiel Tutorin noch für Ultraschallkurse und das machen die Studierenden in ihrer Freizeit abends. Die kommen dann noch vorbei. Das Interesse ist da, Radiologie zu lernen. Es muss nur eben, wie du auch, Kerstin, gesagt hast, lebendig vermittelt werden. Und dann haben die Studierenden auch Spaß und kommen tatsächlich auch sogar nach ihren Vorlesungen noch vorbei.
Ja, toll. Super. Aber ich habe jetzt noch ein Aber, Johannes. Ich muss dir doch auch ein bisschen widersprechen. Also ich würde mal sagen, so, wenn man die Welt bei der DRG ist heil und ich habe das immer sehr genossen, so viel Unterstützung zu bekommen, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Mein Berufsalltag sieht manchmal etwas anders aus. Also wenn ich dann was sage, dann wird gesagt, oh, du wieder mit deinen Frauenthemen. Ja, also so ganz überwunden ist es, glaube ich, noch nicht. Aber das macht nichts, wir müssen einfach da dranbleiben. Ja, ist ja auch nicht so, dass wir uns meckernd in die Ecke stellen und da nicht produktiv mitarbeiten. Ja.
Ja, und man muss jeglicher Form von offener Diskriminierung halt Einhalt gebieten. Also ich habe es gerade selber gehabt, da ging es um eine Stellennachbesetzung, Teambesprechung, wo dann ganz offen gesagt wurde, wir brauchen aber jemanden hier, der arbeitet, nicht schon wieder so eine Frau und schon gar keine Mutti. Und ich habe nur gedacht, wenn wir immer noch da sind, dass man sich traut, sowas offen zu sagen, wo die Frauen und Muttis dabei sitzen, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, also das gibt es schon auch immer noch.
Ja, es geht ja mehr darum, Verständnis füreinander zu haben. Also meine Erfahrung auf diesem ganzen Weg ist, dass vieles ja auch gar nicht absichtlich passiert. Ja, also ich glaube, so, es gibt so viele Mechanismen, männliche, aber auch weibliche Mechanismen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, die aber dann im Endeffekt dann dazu führt, dass wir eben nicht gehört oder auch nicht sprechen, also nicht gehört werden und aber auch selber nicht sprechen. Also das kommt deinem Argument sehr nahe, Johannes, dass wir das natürlich alles zusammen machen müssen.
Absolut. Ja. Wofür, also jetzt eine Frage an euch beide, warum lohnt es sich denn, diesen Weg weiterzugehen?
Weil es Spaß macht, weil es wichtig ist, weil Gesellschaft so ist, weil wir so sind, wie wir sind. Also ja, ich habe mich oft gefragt, wenn ich so in Gremien war und die einzige Frau und, will ich mich jetzt verstellen oder bleibe ich so, wie ich bin? Also Johannes kennt mich gut, ich bin dann auch manchmal emotional drüber, muss ich vielleicht auch sein als einzige Frau oder als wenige, einer der wenigen Frauen. Das ist nicht immer gut, das ist auch nicht immer richtig, aber es stößt dann so weit an, dass sich vielleicht was bewegt. Oder Johannes, wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist außer Frage. Der Weg muss weiter beschritten werden. Der ist auch alternativlos, würde unsere alte Kanzlerin sagen. Und hat es auch tatsächlich recht. Die gesamtgesellschaftliche Richtung geht in die Richtung. Und wenn man es jetzt mal rein betriebswirtschaftlich sehen würde, wer möchte um Gottes Willen auf das große Wissens- und Know-how von Frauen verzichten in der modernen Arbeitswelt. Das kann sich keine produktive Gesellschaft der Welt erlauben. Also der Weg ist ganz klar geebnet.
Wenn wir beim Thema Frauen sind, dann schwingt für mich halt auch immer das Thema Elternschaft bzw. Care-Arbeit. Es ist ja nicht nur die Elternschaft mit. Und wir hatten es ja eben schon mal kurz gespoilert, dass wir uns damit auch noch mal beschäftigen wollen. Aber mich würde tatsächlich interessieren, welche Rolle das bisher gespielt hat in diesem Netzwerk. Also ging es wirklich mehr um die Geschlechter, ja, Identitäten als Frau, egal ob Mutter oder nicht oder Pflegende oder nicht oder was auch immer man so alles machen kann in seiner Freizeit? Oder war das ein Thema, was auch immer irgendwie mit am Start war?
Also das ist ein Thema, was natürlich immer wieder aufkommt, aber ich muss sagen, letztendlich haben wir uns immer mehr auf uns und auf unseren Safe Space konzentriert, weil die Frauen, die primär im Mentoring-Programm waren, das Ziel hatten ja beruflich auch weiterzukommen, Vorträge zu halten, gesehen zu werden. Wir haben Vorstellungsrunden gemacht in diesem Mentoring, da fällt man vom Stuhl, weil das glaubt man nicht, was die Frauen erzählen, wenn die sich selber vorstellen. Die sind nicht nur Ärztin, die haben nicht nur 2 oder 3 Kinder, sondern die haben als Hobby, dass sie online in Afrika sich sozial engagieren und den Kindern da Englisch beibringen. Oder. Also das war ein Potpourri von Frauen, die so viel Power haben, dass das natürlich auch ein Thema für die Frauen als solche sind, aber das kriegen die locker organisiert. Ja, also das war jetzt nicht unser Hauptfokus. Mhm. Natürlich tauschen die sich untereinander darüber aus. Wie machst du das? Wer hilft dir? Hast du ein Au-pair-Mädchen? Hast du Großeltern? Wie teilst du dir das ein mit dem Mann? Und. Also klar ist da immer auch der Austausch dazu. Mhm. Aber das war einfach nur für die Frauen.
Aber, was ja für beide Geschlechter gilt, die Arbeitswelt, haben wir festgestellt, ändert sich, aber die Grundelemente, Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit dessen, was man tut, Selbstverantwortung übernehmen, die bleiben für beide Geschlechter das Gleiche. Beide Geschlechter haben auch das Recht, genau das zu realisieren. Und das ist etwas, was gar nicht der Neuzeit geschuldet ist, wenn es Kritiker geben mag, die sagen, die sollen alle hart arbeiten und nicht so viel jammern. Das sind Dinge, die schon aus der Aufklärungszeit kommen. Die Sinnhaftigkeit, sinnstiftende Arbeit, also eine Begrifflichkeit, die uns schon seit 250 Jahren begleitet, die allerdings vielleicht nicht zu der Geltung gekommen ist, wie es vielleicht heute der Fall ist. Aber daran ist nicht zu zweifeln. Wir wollen was Sinnvolles machen. Wir wollen unsere eigene Wirksamkeit spüren. Wir alle kennen Bürokratie etc., die das manchmal wesentlich hemmt und das geschlechterübergreifend. Und am Ende ist das, was du ja auch gesagt hast, Kerstin, Spaß und Lust auf Leistung zu haben. Und dafür bietet unser Fach, glaube ich, enorm tolle Voraussetzungen. Und dafür müssen wir den Rahmen schaffen.
Zum Abschluss würde uns noch von euch beiden ein kurzes Statement interessieren, was ihr euch für die Zukunft der Radiologie und der DRG im Kontext von mehr Diversität wünschen würden. Was brauchen wir noch? Wo sollte die Reise hingehen?
Es ist ja immer schön, sich Ziele zu setzen und auch so die ersten Erfolge zu haben. Das sind so Leuchtturmprojekte. Das Schwierige ist aber, das dann auch weiter umzusetzen und das nachhaltig am Leben zu halten. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diesen Schritt auch schaffen. Wir haben uns jetzt viel in die Präambel geschrieben, der DRG. Wir haben auch wirklich tolle Erfolge in vielen Bereichen auch schon ermöglicht, aber wir müssen das auch verstetlichen. Und das merke ich, das ist oft dann nicht ganz so einfach, weil wir dann doch auch wieder den Konflikt so ein bisschen ausweichen. Da bin ich nicht von ausgenommen, dass ich denke, ja, jetzt muss man mal abwarten, wie es läuft und so. Nee, wir müssen da, glaube ich, konkreter dranbleiben. Das würde ich mir wünschen, dass wir da trotzdem noch ein Augenmerk drauf haben.
Es ist noch ein bisschen Wegstrecke. Ich würde es aber trotzdem kurz halten und mich freuen, wenn uns irgendwann mal Kerstin, Stefan, Lohwasser beide einlädt und vielleicht auch noch einige mehr, die da wichtig sind in den Gruppen, um gemeinsam die Website vom Netz zu nehmen, Radiologinnen, DRG und die vielen, vielen anderen Fokusgruppen, einfach in der Erkenntnis, dass wir es einfach nicht mehr brauchen.
Das schaffen wir.
Ja. Das wäre schön. Das war ein wunderbares Schlusswort. Also das ist doch mal ein Ziel, würde ich sagen. Da können wir alle noch mitarbeiten. Aber es ist ein realistisches Ziel. Ich bin da total optimistisch. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es wieder wie immer eigentlich sehr inspirierend. Und es ist toll, was schon erreicht ist. Und auch, es macht trotzdem irgendwie Spaß zu sehen, welcher Weg noch vor uns liegt. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir alle Spaß dran haben.
Vielen Dank auch von mir.
Vielen Dank.
Von
uns. Danke euch. Und beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, jetzt haben wir ihn vergrault. Tut mir leid.
Johannes ist weg.
Er hat es auch schwer heute.
Der war jetzt fertig.
Ist auch nicht leicht.
Das war der weibliche Schluss.